Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 5, die ersten 5 Verse. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Als wir uns zuletzt mit dem 4. Kapitel der Offenbarung des Johannes befasst haben, da ging es um das Thema Anbetung. Die Ältesten fallen vor dem Thron Gottes nieder und beten Gott, den Vater, an. So heißt es in Kapitel 4, 10 und 11, die 24 Ältesten fielen nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und nach deinem Willen waren sie und wurden sie geschaffen. In Kapitel 5 wird der Sohn, unser Herr Jesus Christus, als König und Lamm derselben Ehre gewürdigt. Sie sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Wer jemals daran gezweifelt hat, dass Jesus Christus nicht nur als wahrer Mensch in diese Welt gekommen ist, sondern wie der Vater wahrer Gott ist von Ewigkeit her, der wird hier in diesem Kapitel eines anderen belehrt. Unser Herr Jesus Christus war nicht nur wahrer Mensch, sondern er war auch und ist wahrer Gott von Ewigkeit her. Angebetet wird nicht irgendein Geschöpf, sondern Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Die Vision, die Johannes zuteil wurde, wird fortgesetzt mit den Worten: Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Gott der Vater ist im Begriff, mit seiner rechten Hand, wohl ein bildlicher Hinweis auf seine Allmacht, demjenigen eine Buchrolle zu übergeben, der würdig ist, sie zu öffnen. Und diese Handlung erinnert uns an ein Wort aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 2. Ich lese uns die Verse 9 und 10. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben, und darin stand geschrieben: Klage, Ach und Weh. Wer daran Interesse hat, wie in der Antike eine solche Buchrolle hergestellt wurde, der kann sicherlich an entsprechender Stelle etwas darüber lesen. Für uns ist das jetzt kein Thema. Vielmehr geht es uns um die Bedeutung dieser Schriftrolle, die in der Regel nur innen beschrieben war, hier aber, wie wir gelesen haben, auch äußerlich. Ein Hinweis auf die Vollständigkeit ihres Inhaltes. Der Inhalt war siebenfach versiegelt. Und jetzt brauchen wir ein wenig Hintergrundwissen, um zu verstehen, was mit dieser Buchrolle gemeint ist. Adolf Pohl schreibt in der Wuppertaler Studienbibel Folgendes dazu. Das Alte Testament gewährt 2. Könige 11, 12 einen wertvollen Einblick in antike Krönungsfeierlichkeiten. Der Priester überreichte dem König im Namen Gottes ein Schriftstück. Mit dieser Geste unterstrich er die Stellung des Königs als Statthalter Gottes. Der Brauch war in verschiedenen Abwandlungen verbreitet. Überreichung von königlichen Bestallungsurkunden war Höhepunkt auch bei der römischen Thronbesteigung. Sie enthielten etwa den neuen Thronnamen, göttliche Beauftragung und Zusage langer Regierungsdauer. Im Brechen ihrer Siegel geschah der eigentliche Machtantritt. Ein Herold rief den Inhalt aus, die Beamten stürzten huldigend auf die Knie, die Hochrufe der Massen draußen vor dem Tempel oder Palast brandeten auf. Soweit die Wuppertaler Studienbibel. Es ging offensichtlich bei der Öffnung der Buchrolle nicht nur um ihren Inhalt, sondern dass hier die Ereignisse der folgenden Regierungszeit und ihre Durchsetzung in Gang gesetzt wurden. Und darauf liegt wohl auch hier die Hauptbetonung. Was den Inhalt betrifft, so geht es hier um die Geschehnisse Gottes in seinem Plan für diese Welt, ganz besonders hinsichtlich der Ereignisse zum Ende hin. Diese Buchrolle enthält die Gedanken Gottes, den großen Heilsplan Gottes, die Fülle seiner Absichten. Und darin eingeschlossen ist der Sündenfall der Menschheit. Und diese gewaltigen Gedanken Gottes stehen unter Verschluss. Sie sind siebenfach versiegelt. Mit sieben Siegeln wurden damals, wie ich las, nur Testamente versiegelt, nach römischem Recht von sieben Zeugen mit ihrem Siegel versehen. Sie galten als unverletzliche Dokumente. Ist nicht die Geschichte dieser Welt tatsächlich ein Buch mit sieben Siegeln? Unergründlich, trotz der Bemühungen gelehrter Menschen, den Gang bestimmter Ereignisse zu erklären und hinter allem einen letzten Sinn zu sehen, mit der Frage, wohin wird das Ganze führen? Gibt es da planmäßige Zusammenhänge? Oder aber handelt es sich dabei lediglich um eine rein zufällige Aneinanderreihung von Geschehnissen? Und wie steht es mit unserem persönlichen Leben? Jahrhundertelang hat es uns gar nicht gegeben, haben wir gar nicht existiert. Jeder Einzelne von uns war vor 100 Jahren noch nicht da in dieser Welt. Und plötzlich existieren wir, sind wir da. Die Frage ist, warum und wozu? Und dann gibt es Erlebnisse, die man einfach nicht verstehen kann. Da gibt es manches, was uns betrifft, was für uns ein Rätsel darstellt. Oder wissen wir auf alle Fragen, warum etwas so und nicht anders geschehen ist und geschieht, eine Antwort? Und da wir an Gott gläubig sind, kann doch einmal die Frage in uns aufkommen, hätte Gott das nicht auch anders machen können? Wir gehen doch von der Allmacht Gottes aus. Er vermag alle Dinge zu tun. Er vermag sie so zu lenken, so zu schaffen, oder auch anders, wie er will, wie es in seinem Ratschluss vorhanden ist. Hätte er uns nicht schon früher begegnen können? Vielleicht gibt es jemanden unter uns, der sich diese Frage schon einmal gestellt hat. Manche unter uns sind spät zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Hätte das nicht auch schon früher geschehen können, vielleicht in unserer Kindheit? Es ist ein großes Geschenk, wenn jemand von Kind auf an das Evangelium hört in einer Familie, in der man im Evangelium, im Glauben an den Herrn Jesus Christus zu Hause ist. Es ist ein großes Geschenk, wenn ein Kind damit aufwächst, mit dem Evangelium, darin unterwiesen wird. Hätte das nicht auch bei den anderen schon ganz früh geschehen können? Vielleicht haben wir uns auch diese Frage schon einmal gestellt. Dann wäre sicherlich manches in unserem Leben anders gelaufen, ja? Ganz gewiss. Hätte er also nicht dieses oder auch jenes anders machen können in unserem persönlichen Leben? Ach Herr, so möchten wir sagen, du weißt es ja, du allein weißt es. Ich kann mich noch gut erinnern an eine alte, liebe Schwester, sie gehörte damals in der Gemeinde im Ruhrgebiet zu den treuesten Gliedern der Gemeinde, eine feine, liebe, gläubige Frau. Während des Krieges nahm sie dann Zuflucht in einem Bunker und da saß sie in diesem Bunker mit ihren Kindern und betete, ach Herr, du weißt es ja, du weißt es. Das wollen wir auch so sagen. Herr, es gibt manche Rätsel. Wir wissen nicht, warum Dinge so oder anders gelaufen sind und nicht anders gelaufen sind in unserem Leben, aber ach Herr, du weißt es, du weißt es. Und wie steht es nun mit der Ingangsetzung und der Durchsetzung des Heilsratschlusses Gottes? Speziell auch im Blick auf die allerletzte Zeit, unmittelbar vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, unmittelbar vor der Vollendung. Und wie steht es mit der Vollendung selbst? Wer ist in der Lage, das Siegel zu brechen und das Buch mit dem Heilsratschluss Gottes zu öffnen? Wer ist in der Lage, die Rätsel in dieser Welt aufzuklären und den Plan Gottes zu vollenden? Wer ist dazu würdig? Das ist die entscheidende Frage, die hier gestellt wird. In Vers 2, und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Wer entspricht also ganz und gar dem Wesen Gottes und den Vorstellungen Gottes? Der Apostel Paulus schrieb einmal an die Philipper im Blick auf seinen geistlichen Sohn und Mitarbeiter Timotheus, ich habe niemanden, der so ganz meines Sinnes ist, denn sie suchen alle das Ihre. Vielleicht sind wir schon mal über dieses Wort gestolpert, ja? Sie suchen alle das Ihre. Ich habe niemanden, der so ganz meines Sinnes ist, dem es in erster Linie und in allen Dingen um die Verherrlichung Gottes zu tun ist und um nichts anderes. Niemanden, schreibt der Apostel Paulus. Und wer ist in seinem Wesen so völlig eins mit dem Sinn unseres großen und wunderbaren Gottes? Die gesamte unsichtbare Welt hält bei dieser Frage des Engels, der sie mit mächtiger Stimme ausruft, es ist ja ein starker Engel, von dem hier die Rede ist, voller Spannung den Atem an. Kann man sich so ein wenig hinein denken in diese Situation. Jetzt wird diese Frage aufgeworfen, wer ist denn würdig, diese Buchrolle zu öffnen, das Siegel zu brechen, hineinzuschauen in den Heilsratschluss Gottes und auch die Ereignisse in der letzten Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu in Gang zu setzen. Wer ist würdig? Welch eine Spannung! Das Ergehen der ganzen Welt hängt von der Beantwortung dieser Frage ab. Sind es die Großen und Mächtigen in dieser Welt? Und dabei brauchen wir jetzt gar nicht nur an solche zu denken, die in tyrannischer und despotischer Weise die Völker selbstherrlich regiert haben. Niemand von ihnen ist würdig, dass man auch nur ihren Namen nennt. Doch auch solche, die ihre Verantwortung vor Gott wahrgenommen haben, die sich darüber im Klaren waren, dass sie Regenten von Gottes Gnaden waren und sind, entsprechen nicht dem vollkommenen Charakter Gottes. Wir sind dankbar für solche Regenten in der Vergangenheit. In der Gegenwart, vereinzelt in dieser Welt, hier und da, die sich von Gott berufen wissen, ein Volk zu lenken und zu leiten. Könige oder Regenten aus Gottes Gnaden sind, ganz bewusst das auch so sehen. Wir sind dankbar für solche Regenten in dieser Welt. Aber sind sie würdig, in den Heilsratschluss Gottes hineinzuschauen? Sind sie würdig, die Ereignisse in der letzten Zeit in Gang zu setzen? Das ist die große Frage. Und wie steht es mit solchen, die uns in der Heiligen Schrift als vorbildliche Gläubige dargestellt werden, die uns schon vorausgegangen sind, die auf uns warten, auf unsere Vollendung? Wie steht es beispielsweise mit Henoch? Henoch war ein ausgezeichneter Mann. Er wandelte mit Gott, wörtlich, er hielt Schritt mit Gott. Ganz wunderbare Aussage, wir haben schon einmal darüber gesprochen, was das bedeutet, er hielt Schritt mit Gott. Wir haben einen Unterschied gemacht zwischen Rechtfertigung und Heiligung. In der Rechtfertigung halten wir alle vollkommen, hundertprozentig Schritt mit Gott. Da ist alles schon fertig von Christus her. In der Heiligung hinken wir manchmal hinterher oder wir laufen ihm vorne weg. Henoch hielt Schritt mit Gott, er wandelte also mit ihm und wurde sogar von Gott entrückt, wie später der Prophet Elia. War er würdig und ist er würdig, diese Buchrolle zu öffnen und die Ereignisse in Gang zu setzen? Denken wir an die Erzväter, an Abraham, Isaak, Jakob. Sind sie dazu in der Lage? Vielleicht Mose? Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet, so lesen wir in 2. Mose Kapitel 33. Oder aber Elia, dieser gewaltige Prophet Gottes, auf dessen Gebet hin der Himmel verschlossen und wieder geöffnet wurde. Und wir könnten noch viele andere nennen, nicht zuletzt die Apostel, die bereit waren, um Jesu willen ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und viele von ihnen sind als Märtyrer gestorben. Sind sie würdig, diese Buchrolle zu öffnen? An wen wir auch immer denken mögen, über allen, ohne Ausnahme, steht das Urteil nicht würdig. Vers 3, und niemand, das habe ich in meiner Bibel markiert, niemand, weder im Himmel, noch auf Erde, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Nicht würdig, und das erinnert uns stark an das Wort aus dem Römerbrief, in dem Paulus in Gottes Namen ein vernichtendes Urteil über jeden Menschen spricht, so wie er von Natur aus beschaffen ist, nach dem Sündenfall. Wir haben ja heute Morgen schon etwas gehört von der Erschaffung und der Schöpfung der Welt. Und Gott sah, dass es gut war, dass es sehr gut war. Da war alles perfekt im Paradies vor dem Sündenfall. Und danach sah alles ganz anders aus. Noch sehen wir etwas von der Schönheit der Schöpfung auch in unseren Tagen, auch wenn der Mensch dabei ist, diese Schöpfung zu zerstören. Aber wir sehen noch etwas von der Schönheit, wenn wir geöffnete Augen dafür haben. Dann staunen wir über das, was Gott geschaffen hat. Das gilt auch noch für die Zeit nach dem Sündenfall. Ist klar, aber was ist mit dem Menschen? Der Mensch selbst in seinem Innersten, in seinem Verhältnis zu Gott ist völlig verdorben. Völlig, total. Nicht nur ein wenig defekt, sondern völlig unfähig, die Herrlichkeit Gottes zu erreichen. So lesen wir ja dann auch in Römer Kapitel 3, da ist keiner, ich betone das, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Niemand. Ja. Niemand ist im Blick auf die Dinge, die Gott betrifft, von Natur aus verständig. Er mag sonst noch so klug und weise sein, in seinem Berufsleben oder worum es auch immer gehen mag. Im Blick auf Gott ist er unverständlich, dumm, töricht. Macht sich seine eigenen Vorstellungen von Gott. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Um Gottes Willen nach Gott fragt. Nicht aus egoistischen Gründen, sondern um Gottes Willen nach Gott fragt. Keiner. Sie sind alle, ohne Ausnahme, abgewichen und allesamt verdorben. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Keiner von ihnen erreicht die Herrlichkeit Gottes. So schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 3 des Römerbriefes. Nur wer verstanden hat, was hier für Zeit und Ewigkeit auf dem Spiel steht, kann verstehen, dass Johannes in diesem Augenblick in ein hemmungsloses Weinen ausbricht. In ein hemmungsloses Weinen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Wohin wir auch blicken, niemand ist würdig, die Rätsel der Weltregierung Gottes zu erklären und die Pläne Gottes für diese Welt zu verwirklichen. Nicht einmal die sündlose Engelwelt, von der Gott umgeben ist. Ihr Lieben, was würde aus uns, wenn es bei diesem Niemand geblieben wäre? Wir hätten keine Antwort auf die Frage, woher, wozu, wohin. Wir wären ohne Hoffnung in dieser Welt, gänzlich ohne Hoffnung und müssten in dem antichristlichen Treiben unserer Zeit rettungslos untergehen. Das Böse und der Böse, der Satan, würden schließlich am Ende doch noch triumphieren. Die Erinnerung am heutigen Volkstrauertag an die schrecklichen Kriege, die Millionen von Opfern gekostet haben, müsste, solange diese Menschheit noch bestünde, ihre fortwährende Wiederholung erfahren. Karl Hartenstein schreibt, wir verstehen, wenn Johannes bitterlich weint, weil ihm der Menschheit ganzer Jammer anfasst. Auf diesem schrecklichen, finsteren, niemand hat der Engel dem Johannes nun doch noch eine überwältigende Botschaft des Trostes zu verkündigen. Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Es gibt also einen, und nur einen einzigen, der würdig ist, die Buchrolle zu öffnen. Nur er kann die tröstlichen Worte zu uns sprechen, wenn du jetzt auch nicht alles verstehst, wenn dir auch vieles rätselhaft erscheint. Es kommt der Tag, an dem du verstehen wirst und es auch für dich alles klar und durchsichtig sein wird, wie das gläserne Meer vor Gottes Thron, von dem wir gelesen haben in Kapitel 4. Es kommt dieser Tag. Der Herr Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, was ich euch jetzt sage, das versteht ihr noch nicht. Ihr begreift es noch nicht. Ihr seid noch nicht so weit. Aber es kommt der Tag. Dann werdet ihr verstehen. Dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Dann wird alles klar und offenbar sein. Hier in dieser Zeit und Welt, solange wir noch unterwegs sind, klärt sich ja auch schon manches. Da schauen wir zurück und denken, ja, damals hast du das nicht verstanden, aber heute verstehe ich, warum das so geschehen musste und nicht anders. Warum Gott so geführt hat und nicht anders. Heute verstehe ich das, aber nicht alles verstehen wir. Aber dann kommt der Tag, wenn wir einmal bei ihm sein werden in der Herrlichkeit, dann wird alles klar sein. Dann werden wir nichts mehr fragen, oder? Wird es keine Rätsel mehr für uns geben, verbunden mit einem bitteren Weinen. Nein, kein Rätsel mehr. Alles wird offenbar sein. Und wir werden sagen, Herr, du hast alles, alles wohlgemacht. Ja. Alles wohlgemacht. So wie du es getan hast und gemacht hast, so war es recht. Vor dir und auch für uns. Es gibt einen und nur einen einzigen, der würdig ist, den Plan Gottes zu seiner herrlichen Vollendung zu führen. Auch für uns ganz persönlich. Ihn und ihn allein wollen wir anbeten. Er allein ist würdig. So nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Er ist würdig. Warum ist er würdig? Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Dieses Wort überwunden bedeutet, du hast gesiegt. Gesiegt über alles gottlose Wesen in dieser Welt. Unser sündloser Herr Jesus Christus, der uns hier als König vorgestellt wird, als Löwe aus dem Stamm Juda und als das Lamm erscheint in diesem Kapitel, das uns mit seinem Blut für Gott erkauft hat, wie wir es auch im Abendmahl nachher feiern werden, hat als das wahre Ebenbild Gottes das Böse in unseren eigenen Herzen und insgesamt in dieser Welt besiegt, ein für allemal. So können wir mitten in der stickigen Luft unserer antichristlichen Zeit aufatmen und durchatmen. Erhebet eure Häupter, sagt der Herr Jesus, darum, dass sich eure Erlösung naht. Wir sind nicht ohne Hoffnung in dieser Welt, sondern wir freuen uns auf die Vollendung und sind gewiss, sie wird kommen. Denn er, der König, und das Lamm Gottes in einer Person hat überwunden, hat gesiegt, ein für allemal. Und niemand, aber auch wirklich niemand, kann ihm diesen Sieg rauben. Und das sehen wir, wenn wir die Offenbarung des Johannes lesen. Ja, da kommen diese schrecklichen Gerichte. Ezekiel spricht ja auch von dem Acht und Weh in dieser Buchrolle, die er damals empfing und die er sogar essen musste. Ja, könnt das mal nachlesen, Ezekiel Kapitel 2. Das sehen wir also auch im Blick auf die schrecklichen Gerichte, die noch kommen werden. Der Herr Jesus ist der Sieger, der triumphiert hat über alles Böse in dieser Welt. Scheinbar scheint das Böse zu siegen, scheinbar. Aber der Sieg gehört in Wirklichkeit dem König aller Könige und dem Lamm Gottes. Er hat alles wohlgemacht für Zeit und Ewigkeit. Er ist als König und als Lamm, der Sieger. Und genau das wird uns dann demnächst in einer weiteren Predigt über Kapitel 5 in der Offenbarung des Johannes noch beschäftigen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, Herr Jesus, niemand ist würdig, hineinzuschauen in den ewigen Liebesratschluss unseres himmlischen Vaters und die Dinge in dieser Welt in Gang zu setzen, die zum Ziel führen, auch gerade in dieser unserer letzten Zeit, unmittelbar vor deiner Wiederkunft. Niemand außer dir selbst, Herr Jesus, du bist würdig. Du bist der Einzige, der würdig ist. Und wir preisen dich dafür. Vater im Himmel, du hast uns deinen Sohn gesandt. Deinen geliebten Sohn hast du nicht verschont, um uns auf ewig selig zu machen. Preis und Ehre und Anbetung sei dir und dem Lamm. Amen.